Herr Jesus Christus, ich bete, dass du auch durch dein Wort zu uns redest, dass du uns berührst. Amen. Liebe Geschwister, ich habe mich entschieden, eine neue Themenreihe zu beginnen. Ich habe die mal genannt, genau hinsehen. Wenn Gott mich neu zum Staunen bringt. Kennt ihr das Gefühl, irgendwie so festzusitzen, auch glaubensmäßig, irgendwie so an so einem Punkt zu sein, wo alles so weit geklärt ist, aber es irgendwie auch nicht begeistert und es irgendwie auch nicht weitergeht. Ich trete auf der Stelle. Und das gibt es tatsächlich im Glauben, dass wir da auf der Stelle treten. Es fühlt sich alles so träge an. Man kennt schon alles und trotzdem sind da noch Zweifel, die sich breit machen. Stellt sich irgendwie so eine Trägheit ein, man kann sich irgendwie gar nicht motivieren. Der Gang in den Gottesdienst, naja, man geht halt. Man ist es gewohnt. Es ist so eine Situation, in der man irgendwie manchmal so richtig festklebt. Wo man irgendwie den Eindruck hat, man kommt da gar nicht so ohne weiteres raus. Oder man hat keine Energie, da rauszufinden. Dann wird man müde. Müde der ständigen Geschäftigkeit, der Gemeinde. Müde, Dinge immer wieder anzupacken und doch zu erleben, dass sie sich dann doch nicht ändern lassen. Müde davon, müde zu sein. Irgendwie auch müde, immer wieder die gleichen biblischen Texte zu hören, die man sowieso schon in- und auswendig kennt. Und in solch einer Situation passiert es dann manchmal doch, Jesus rührt dich wieder an. Und ich habe mir die Frage gestellt, wodurch passiert das eigentlich? Ganz einfach, in der Regel durch sein Wort. Da waren die Emmaus-Jünger, wir kennen die Geschichte. Diese Jünger, die wirken auf mich so ein wenig ausgebrannte und enttäuschte Gemeindemitarbeiter. Trauer und Hoffnung, Staunen und Selbstmitleid, Glaube und Zweifel, alles das vermischen sich in ihnen und zerren sie mal in diese und mal in jene Richtung. Und machen sie einfach geistlich müde. Und dann, zu denen kommt der auferstandene Jesus. Geht mit ihnen ein Stück. Und er hält sich mit ihnen. Redet mit ihnen. Er hört ihnen eine Weile zu und sagt dann, hey, warum seid ihr so schwer von Begriff? Wann rafft ihr euch denn mal endlich auf, das zu glauben, was die Propheten und die Schriften doch längst gesagt haben. Was Gottes Wort gesagt hat, auch zu eurer Situation, in der ihr gerade seid. Fangt doch mal an, das anzunehmen. Kämpft nicht immer nur, macht und tut und versteht die halbe Welt nicht, sondern setzt das mal in den Kontext, setzt das mal in das, was ihr von Gottes Wort wisst. Und dann erklärt Jesus in großer Geduld ihnen noch einmal, was Gottes Wort sagt zu dieser Situation, in der sie sich befinden. Er erklärt ihnen, wer er ist und warum er tut, was er tut und wie letztlich Glauben funktioniert. Und ich dachte, ja, das ist es. So könnte es doch auch bei mir, bei uns geschehen. Dass das, was wir doch eigentlich schon kennen aus so mancher Predigt, aus so mancher Bibellektüre und so weiter, durch die Erklärung Jesu nochmal ganz neu lebendig wird in uns. Dass ein Heiliger Geist wirkt und uns die Dinge aufschließt. Ganz neu. Dass wir lernen, da wo wir müde und ausgebrannt sind, noch einmal ganz genau in Gottes Wort zu schauen. Und uns nicht zurückzuziehen. Dass wir lernen, in dieser Situation Jesus zu bitten, erklär mir es doch. Du siehst doch meine Situation. Und dass er durch seinen wunderbaren Heiligen Geist es uns neu erklärt, statt zu sagen, hat doch eh keinen Sinn. Dass wir noch einmal genau hinsehen, auch bei den Texten und Aussagen aus Gottes Wort, die wir meinen, schon gut zu kennen. Da ist oft ein Schlüssel drin. Ich bin zutiefst überzeugt, das, was wir da entdecken, wird uns, in uns das Feuer der Begeisterung wieder ganz neu entfachen. Und ein brennendes Herz, das zeigen mir dann auch die Emmaus-Jünger, das beflügelt uns. Sie sagen nämlich, hat nicht unser Herz gebrannt, war das nicht super? Das ist das, was ich vom Glauben erwarte. Ist das nicht super? Ist das nicht super, dass Jesus hier ist? Ist das nicht toll, dass wir unsere Sorgen, unsere Nöte zu ihm gehen können? Ist es nicht super, dass wir in unseren Lebensfragen, die manchmal so verdreht sind, dass wir zu ihm kommen können und sagen, hier, was sagst du dazu? Und dass wir Antworten finden da drin. Ich glaube, dass eine neue Begeisterung für die Geschichten aus Gottes Wort unser Glaubensleben und unser Alltagsleben wirklich wieder erneuern kann und diese Müdigkeit in uns vertreiben kann. Gott sagt mal an einer bestimmten Stelle in seinem Wort, mein Wort kommt nicht leer zurück. Das glaube ich zutiefst. Das glaube ich jetzt seit bald 30 Jahren. Und es stimmt. Lass uns mal genau hinschauen. Und ich bete, dass wirklich der Heilige Geist uns Bibelstellen neu aufschließt. Gottes Wort neu aufschließt. Und heute habe ich eine Geschichte rausgesucht vom Thomas, der ja der große Zweifler war in der Bibel. Die Geschichte von Thomas, das habe ich gestern Streck gekriegt. Gestern war ich auf einem Gottesdienst, Flenders Gottesdienst in Remels, und der Pastor dort, das meinte, worüber er gepredigt hat. Über Thomas. Die, die da jetzt da waren, die kriegen heute die doppelte Portion. Aber ich glaube, wenn verschiedene Menschen, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die gleichen Ideen bekommen, da ist was dran. Ich glaube, da sollten wir noch genauer hinhören. Ich glaube, dass dieser Thomas uns was zu sagen hat. Ich lese uns einmal die Geschichte aus dem Johannesevangelium. Die meisten sehr bekannt. Thomas aber, einer von den Zwölfen, einer der Jünger, genannt Zwilling, der war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und gestern der Pastor, Ingolf Elzel, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, der hat das sehr deutlich ausgemalt, was das heißt, dass er nicht da war. Der war motzig. Der ist zurück in seine Wohnung gegangen und hat gemotzt und hat gesagt, alles blöd, alles doof, er hat sowieso keinen Sinn mehr. Das, was da mit Jesus passiert ist, das hat mich so erschüttert, das hat mich so rausgehauen aus dem, was ich eigentlich wollte, dass ich das nicht mehr glauben kann. Und was sie da erzählen von Auferstehen, lass gut sein. Es ist gut. Ende. Feierabend. Ich gehe nach Hause. Ende. Tür zu. Basta. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und da sagten die anderen Jünger zu ihm, boah, wir haben den Herrn gesehen. Er besprach zu ihm, schön, aber wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Hat aufgehört zu motzen. Da kommt Jesus. Als die Türen verschlossen waren, trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reich deinen Finger, gib ihn her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr, Jesus sagt dann noch zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und dann geschieht irgendetwas in unserem Leben. Oder es geschieht irgendetwas nicht. Das kann uns ja genauso raushauen. Da hast du gebetet und es ist nichts passiert. Hast etwas erwartet und es ist nicht passiert. Und dann sind sie da. die Zweifel. Und ich bin immer wieder überrascht, mit welcher Leichtigkeit sich Zweifel in meinem Glauben einmischen können. Und wie schnell ich mich von Gott, von Jesus zurückziehe. Es geht manchmal ganz schnell. Die Geschichte des Jüngers Thomas, die gibt uns den besten Einblick in das Wesen des Zweifels. Thomas ist ein Zweifler. Der Zweifler schlechthin. Diesen Ruf hat er. Den haben sie ihm verpasst. Der eilt ihm sogar voraus. Sein Name ist für alle Zeiten unauflöslich mit dem Zusatz verbunden: Thomas der Ungläubige. Interessant. Gottes Wort hat ihn nie so geschrieben. Das haben Menschen gesagt über ihn. Gottes Wort erzählt von dem einen Augenblick, in dem er gezweifelt hat, wo er sich zurückgezogen hat, wo er es nicht mehr ausgehalten hat, wo es nicht mehr ging. Aber es ist eine Krise in Thomas' Leben. Und diese Krise überwindet er hier offensichtlich. Er lässt sie hinter sich. Und entgegen unserer Wahrnehmung ist es nicht dieser eine Moment des Zweifels, der die Identität dieses Mannes bestimmt. Jedenfalls nicht in Gottes Wort, in unseren Köpfen oft schon. Ah, der hat gezweifelt, das ist der Zweifler. Was lernen wir daraus? Wenn du Zweifel hast, gib das bloß nicht zu, sonst bist du auch als Zweifler verschrieben. Es gibt eine Menge Gutes von Thomas zu berichten. Als kleines Beispiel, als Jesus vom Tod seines Freundes Lazarus in Bethanien erfährt, sagt er den Jüngern, er würde nach Bethanien gehen. Zwar erst ein bisschen verspätet, nachdem Lazarus dann wirklich tot war, nicht als er krank war. Und die Jünger erst dachten, naja, wenn er krank ist, sollten wir hingehen, als er tot war, ist blöd. Dann ist er schon erledigt, dann brauchen wir eigentlich nicht hingehen. Und übrigens ist das auch recht gefährlich, wenn wir da hingehen. Da sind doch Leute, die uns nicht so toll finden. Und die werden dagegen sein. Jesus, wie kannst du nur? Die werden dich dort umbringen. Lass das. Der Einzige, der anders reagiert, war Thomas. Thomas sagt, und wir gehen mit ihm. Wenn wir dort sterben, dann sterben wir halt. Das sind wohl kaum die Worte eines notorischen Zweiflers. Dennoch gab es diesen Augenblick des Zweifels, in diesem Thomas, als alles das, was er gehofft, was er geglaubt, was er auch gesehen hat, in Frage stand, nämlich am Kreuz, als sie Jesus abgeführt haben und das Kreuz genagelt haben. Und dann gab es diese Krise des Glaubens, des Zweifels. Und dennoch denke ich, dass dieser Zweifel wichtig und heilsam in Thomas' Leben war. Und ich glaube, wir alle kennen diese Zweifel aus eigener Erfahrung. Es ist der Zweifel, der sich zwischen dem Glauben und dem Unglauben hineinstellt. Wir können nicht glauben, sagen aber auch nicht, dass wir nicht glauben. Irgendwo so dazwischen. Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Wenn dich vielleicht die Diagnose Krebs ereilt, werde ich wirklich dann bei Jesus sein? Hat Jesus den Tod wirklich in letzter Konsequenz besiegt? Was passiert mit mir hier gerade? Das ist Zweifel. Das ist der Zweifel, den auch die Emmaus-Jünger befallen hat, weil sie Jesus nicht wirklich kannten. Obwohl sie seine Wunder gesehen haben, obwohl sie einiges erlebt haben. Und es ist der Zweifel, der Jesus in ihnen ausräumte. Ausräumen muss. Der Zweifel an der Auferstehung, an der Gegenwart Christi, an der Güte Gottes, an der Kraft und Macht Gottes, an den Möglichkeiten Gottes, an der Zuwendung Jesu, ob sie mir gilt und, und. Es ist so oft in uns präsent. Gestern der Ingolf Elsen, der hat das sehr drastisch dargestellt, was wir eigentlich für einen Quatsch glauben. Das kann doch kein natürlicher Verstand irgendwie begreifen, diese Geschichte mit der Jungfrauengeburt. Diese Geschichte, dass Gott seinen Sohn gibt, der Mensch wird. Diese Geschichte, dass einer, der gestorben ist, den sie ans Kreuz genagelt haben, zu Unrecht ans Kreuz genagelt haben, dass der plötzlich wieder da ist, dass der aufersteht. Das kannst du doch hiermit gar nicht so wirklich begreifen. Und dieser Zweifel, der ist oft da. Das Problem ist, dass dieser Zweifel oft ein Alibi wird für uns. Ein Alibi wird, Dinge nicht zu tun, nicht den Willen Gottes zu folgen, nicht zu gehen, wohin Jesus uns sendet. Und dann wird es katastrophal. Warum sollte man sich in die befürchtete Wüste, warum soll man in die befürchtete Einsamkeit, warum sich an den Ort der heiligen, aber auch nicht so ganz einschätzbaren Gegenwart Gottes aufmachen? Wozu all die Mühe, die Risiken, die Unwägbarkeiten, warum die Unbequemheit, sonntags morgens so früh aufzustehen? Wozu all die Kosten, wenn wir dann doch nicht sicher sein können, was am Ende dabei herausspringt? Warum sollten wir Jesus nachfolgen, wenn er uns über die Einzelheiten der Reise im Unklaren lässt? Erst wenn ich gesehen habe, sagt Thomas. Ich kann das nachvollziehen. Dieser Zweifel, den Thomas da ausspricht, das ist unser Zweifel, auch unserer. Unser ständiger Begleiter, so eine düstere Ahnung, die da oft mitgeht. Erst wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe, mit meinen eigenen Händen berührt habe, dann werde ich glauben. Zwischen Thomas und seinem Glauben steht dieses erst wenn ich. Da steht bei uns auch ganz oft dazwischen. Erst wenn ich es verstanden habe, erst wenn ich es einsehe, erst wenn ich es gesehen habe. Ich weiß, was Thomas hier meint. Und ich glaube, du auch. Mir kann alles zur Verfügung stehen, was ich brauche. Ich habe Gottes Wort. Das habt ihr auch. Ansonsten gibt es jede Menge Bücher, Läden, wo man das kaufen kann. Kannst du im Internet bestellen, wenn du es morgen haben willst, ist es da. Meistens ist es da und verstaubt irgendwo bei uns. Ich habe alles zur Verfügung, was ich brauche. Gottes Wort. Nicht nur das, da saßen neben hier zwei junge Menschen, die haben uns erzählt, dass das mit Gott irgendwie cool ist, dass man das machen kann. Wir hören Zeugnisse immer wieder. Da habe ich gebetet, wo ich krank war und mir ging es besser. Da habe ich gemerkt, dass dies und das war und ich habe Trost gefunden. Wir hören das. Aus meiner Sicht zu wenig, aber es ist da. Jeder von uns, glaube ich, der hier ist, hat schon mal gehört, dass Gott irgendwas gemacht hat. Es gibt vieles auch logisch, was man erklären kann. Ich sehe die Erfahrung, die andere machen, die meine Glaubensgeschwister machen. Und doch, wenn ich es nicht gesehen, nicht berührt, nicht erfahren habe, bleibt es irgendwo im Schatten des Zweifels. Erst wenn ich, lautet das persönliche Mantra des Zweiflers. Ich lese die Wundergeschichten der Bibel. Ich höre von Wundern, nachweisbar, auch in heutiger Zeit. Wir staunen, wenn wir Missionsberichte hören, wenn unsere Missionare, die wir unterstützen, dann die wildesten Stories erzählen. Und sagen, das haben wir erlebt. Das heißt aber noch nicht, dass du deswegen aufhörst zu zweifeln. Wir halten die Berichte sogar für möglich. Und doch, erst wenn ich selbst gesehen habe. Wer will Thomas seine Weigerung zu glauben übel nehmen? Jesus hatte seine Auferstehung zwar angekündigt, und es gab auch etliche Zeugen der Auferstehung, aber was waren das für Vögel? die anderen Jünger. Wie oft hatte Thomas schon erlebt, wie unzuverlässig war. Das waren doch die Jungs, die gesagt haben, ich gehe nicht mit Jesus danach zum Lazarus. Mach ihn nicht mit. Viel zu gefährlich. Und die wollen mir jetzt erzählen, was Sache ist? Oder dieser Petrus, der die Klappe so aufgerissen hat und dann doch ihn ans Kreuz gebracht hat. Ich kann es verstehen. Wir haben Jesus mit eigenen Augen gesehen, kommen sie zu ihm. Wirklich? Thomas zweifelt daran. Und Jesus verurteilt ihn dafür. Gibt es keine größere Widerstände? Nein, tut er nicht. Im Gegenteil, er räumt seine Zweifel aus. Er lässt sich auf die Zweifel von Thomas ein. Es gibt einen Unterschied beim Zweifel. Zum einen Zweifel, der uns als Alibi dient. Etwas nicht zu tun. Sich von Gott, von Jesus wegzubewegen. Die Bibel ist voll davon. Ich habe gerade ein Feld gekauft. Das muss ich erst besehen. Deshalb komme ich nicht, weil dafür könnte ich ja was verpassen. Wenn ich jetzt zu Jesus gehe, da hinein investiere, könnte ich ja was anderes verlieren, was auch attraktiv ist. Ich zweifle daran, dass das Einlassen auf Jesus mir wirklich etwas bringt. Ich befürchte, dass es weniger bringt als anderes. Und je mehr ich mich wieder in Sünde verstrickt habe, je mehr solcher Alibi-Gedanken kommen letztlich. Aber es gibt auch Zweifel, der uns in einem leidenschaftlichen Drang nach Wahrheit führt, der uns keine Ruhe gibt. Er sagt, ich will es aber wissen. Thomas war so einer und er war ein Skeptiker. Aber er wollte mit seinem Zweifel nicht seinen Unglauben entschuldigen. Er wollte sicher sein, dass es wirklich Jesus ist, der da erschienen ist. Sich damit die Grundlage für einen robusten Glauben schaffen. Er zweifelte, weil er wollte, dass sein Glaube auf mehr beruhen würde, als nur auf Hörensagen und auf Wunschdenken. Es sind diese Zweifel, die uns antreiben, Gott zu suchen. Auf unsere Knie zu gehen, Gottes Wort so lange zu lesen, bis du es kapierst, es zu untersuchen, wenn es sein muss, auch mal eine Nacht mit etwas zu ringen und nicht eher aufzugeben, bis der Herr uns segnet. Thomas hat nicht diese Art von Zweifel, die uns gemütlich im Fernsehsessel sitzen lassen und dann unsere Ausflüchte noch als Theologie ausgeben. Nur die verrückten Charismaten glauben an die übernatürlichen Wunder. Das sind halt nur Schwärmer, die man nicht ernst nehmen muss. In Zeiten der Aufklärung muss man sowas ja auch nicht mehr wirklich glauben. Nein, so war Thomas nicht unterwegs. Der hat gesagt, ich will es sehen, ich will es wirklich begreifen lernen. Ich will sehen, was verheißen ist. Wenn es ein Wunder ist, okay, aber ich will es sehen. Zweifel ist etwas, das uns alle betrifft. Aber wir denken meistens, Zweifel ist grundsätzlich etwas Schlechtes. Schließlich sagt ja Gottes Wort selbst, der Zweifler gleicht einer Meereswoge und man braucht nicht denken, dass eines Zweiflers Bitte erfüllt wird. Und doch, Zweifel kann durchaus auch eine Erfrischungskur für den Glauben sein. Etwas, was den Glauben reinigt und stärkt. Das sehen wir bei Thomas im Ergebnis. Aber Zweifel kann sich eben auch sehr schnell in etwas verwandeln, das den Glauben von innen zerfrisst. Wir dürfen da nicht stehen bleiben. Entscheidend dabei ist ein wenig die Ausgangslage. Wo stehe ich eigentlich im Glauben? Suche ich die Beziehung? Suche ich, dass diese Beziehung sich verbessert? Suche ich, dass es eine engere Beziehung wird? Oder habe ich mich distanziert und suche dafür eine Rechtfertigung? Vielleicht sogar eine Rechtfertigung für meine Sünde. Wisst ihr, liebe Geschwister, ich liebe Biografien. Finde die auch so toll von so Missionsberichten von Leuten, die so in der Mission waren und so riesen Sachen da aufgebaut haben. Kinderwerke, Hilfswerke, Tausende vom Glauben zum Glauben gekommen sind. Spurgeon und all so Geschichten, so Erweckungsprediger. Ich habe letztens von Strackholter von so einem gelesen. Jansen hieß der. Heißen hier auch einige. Krass, krass. Dieser Jansen hat mich richtig fasziniert. Der hatte seine Kirche da in Strackholt, ist ja, glaube ich, nicht so wirklich groß. 2.500 Leute. Kriegt man hier Probleme. Ich liebe das. Menschen, die Wunder über Wunder erlebt haben, das ermutigt mich. Aber was ich auch dabei gelesen habe, fast in allen Biografien so, dass diese Menschen durch unendliche Zweifel gegangen sind. Dass das auch zu ihnen gehörte. Das war nicht so, boah. Die haben, wenn sie alleine sich vorbereitet haben, richtige Kämpfe oft gehabt. Die haben mit ihren Zweifeln gekämpft. Die schreiben, wie oft sie zweifelten. So fest ihr Glaube auch einerseits war, so gewaltig waren auch andererseits ihre Zweifel und ihre Verzweiflung oft. Vielleicht ist es ein genereller Grundsatz, dass die Tiefe unseres Zweifels in etwa der Tiefe unseres Glaubens entspricht. Wer einen starken Glauben besitzt, hat manchmal auch eben solche starken Zweifel. Oder vielleicht auch umgekehrt. Wir sehen das bei Thomas. Der hatte übrigens einen starken Glauben. Und dann habe ich solche Aussagen im Ohr. Du musst nur beten und vertrauen und du darfst nicht zweifeln, dann wird das alles, was Gott verheißen hat, auch wahr. Und das wird mit großer Inbrunst in mancher Gebetsgemeinschaft, der ich schon anwesend war, auch ausgesagt. Und was ist passiert? Nix. Irgendwas stimmt doch nicht, oder? Es ist nicht wahr geworden. Dann sehe ich Frauen und Männer, die große Zweifel hatten, sich zu ihren Zweifeln sogar bekannten und ihre Gebete sind wahr geworden. Es liegt wohl letztlich nicht an der Abwesenheit von Zweifeln, sondern an dem Umgang mit dem Zweifel. Und hier gehen wir noch einmal tief in unseren Text. Wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen. Thomas bei ihm. Da kommt Jesus. Würde er nicht an seinen Zweifeln arbeiten wollen, wäre er da nicht da gewesen. Dann hätte er weiter gemutzt. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren. Gestern, der hat gesagt, er wurde da reingebeamt. Können wir uns nicht erklären, wie das passiert ist. Er trat in die Mitte und sprach, Friede dir, Thomas, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, okay, und jetzt gib mir deinen Finger und reich mir deine Hand und leg sie in meine Wunden. Jesus nimmt sich seinen Zweifel an, die Thomas hier bekennt. Er schiebt ihn nicht unter den Teppich. Und die erste wesentliche Information, die ich hier finde, ist, Jesus verurteilt Thomas dafür nicht, so nach dem Motto, wie kannst du nur? Nein, er macht die bekannten Zweifel von Thomas zur Chefsache. Er begegnet Thomas, er spricht ihn an. Und bringt Frieden. Erwarte nicht unbedingt erst einmal ein Wunder, sondern erwarte in deinen Zweifeln, dass er dich anspricht, dass er deinen Namen nennt. Dass Jesus zu dir sagt, Bernd, oder setz doch mal deinen Namen ein und dir seinen Frieden schenkt. Denn wir unterschätzen das oft. Der Friede Gottes hat größere geistliche Kraft als ein sichtbares, anfassbares Wunder. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird er beschrieben in Gottes Wort, ist uns verheißen. Und dieser Friede Gottes ist zudem noch eine Frucht des Heiligen Geistes, die nur da entstehen kann, wo Gottes Gegenwart auch ist. Wenn du zweifelst, bekenne es Jesus und bitte um eine Begegnung mit seinem Frieden. In meinem Leben hatte ich das schon ein paar Mal so Situationen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, relativ am Anfang meines Glaubenslebens. Ich war so begeistert von Jesus, dass ich immer irgendwie so den Drang hatte, irgendwas zu unternehmen, wo das auch sichtbar wird. Irgendwas in einer Stadt zu machen, dass Leute irgendwie zum Glauben aufmerksam kamen. Und wir hatten mal so eine Situation, in Landshut war das damals noch, da hatte ich wirklich den Eindruck, irgendwas müssen wir machen als Zeichen für Jesus in dieser Stadt. Und es gab da so Friedensinitiativen und so weiter. Und ich habe gesagt, wir müssen doch irgendwie mal das schaffen, dass wir als Christen dieser Stadt in Landshut, das sind gar nicht so wenig, dass wir es schaffen, rund ums Rathaus eine Menschenkette zu machen, zum Zeichen, wir glauben an Jesus und wir sind nicht mit allem einverstanden, was hier in dieser Welt passiert. Und das habe ich sehr vollmundig gesagt, das hat mir der Herr gezeigt, so etwas zu tun. Und habe das dann so in meinem jugendlichen Leichtsinn dann auch so in so einem Arbeitskreis gesagt. Und die gesagt, alle, ja, wenn der Herr das sagt, dann machen wir das. Und dann ging's los. Und dann haben wir dann so allerlei Vorbereitungen gemacht. Nur muss man wissen, wer Landshut kennt, dieses Rathaus kann man nicht einfach so drumherum gehen mit ein paar Leuten, sondern es ist ein ganzes Stadtviertel, ein ganzes Karree. Und ich habe mal ausgerechnet, man bräuchte über 1000 Leute, um da wirklich eine Menschenkette drum zu machen. Und je näher der Tag kam, je mehr zweifelte ich, je mehr kriegte ich Muffe, je mehr kriegte ich Angst. Bis dahin, dass ich dann eine Woche vorher irgendwann nicht mehr schlafen konnte und richtig Panik schob und habe gedacht, jetzt hast du deine Klappe richtig groß rausgemacht. Und ich habe richtig, richtig Angst gekriegt. Und in dieser Nacht, irgendwann schläfst du ja dann doch ein und dann träumst du wirres Zeug, dachte ich. Es war kein wirres Zeug. Ich träumte in dieser Nacht, dass ich mit jemandem, der mir bekannt war, diese Menschenkette schließen werde. Und ich hörte, dass Jesus gesagt hat, mein Friede ist bei dir. Lass ihn dir nicht rauben. Und dann kam der Tag. Und es war wirklich so. Ich durfte mit meinem Freund zusammen diese Menschenkette schließen. Es waren 1372 Personen, die wir damals zusammengekriegt haben, die aufgestanden sind und gesagt haben, Jesus will nicht, dass wir in Feindschaft und in Krieg miteinander leben. Das hat mich ganz schön bewegt. Ich habe Jesus um Hilfe gebeten und ich habe Frieden empfangen. Das nächste, was Jesus tut mit Thomas, ist ihn dann zu lehren, wie Glaube zustande kommt, als er seinen Frieden ihm geschenkt hat. Und da ist natürlich auch eine Warnung drin, nämlich, dass die Suche nach Beweisen nicht zum Segen führt. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können aber erst die sein, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Welche Verbindung besteht denn überhaupt zwischen Sehen und Glauben? Jesus sagt Thomas, nachdem er ihn gesehen und seinen Frieden empfangen hat, solle er aufhören zu zweifeln und zu glauben. Der Glaube wird ihm immer noch abverlangt. Das Sehen entbindet ihn nicht von der Notwendigkeit des Glaubens. Sehen heißt nicht automatisch glauben. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen, sagt Gottes Wort. Ich glaube, der Schlüssel des Ganzen liegt hier in dem, was Thomas sehen will und was Jesus ihn sehen lässt. Was ist es denn, das Thomas sehen und berühren möchte? Was zeigt Christus ihm? Was ist das Beweisstück? Nicht die fetten Krankenheilungen, die passiert sind. Nicht die Wunder, die uns Gänsehaut machen, will er sehen. Die hat er alle schon gesehen. Es sind die Wunden, die er sehen will. Das glaube ich erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Eher werde ich es nicht glauben. Und Jesus sagt zu ihm, lege deinen Finger auf meine durchbohrten Hände. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Christus demonstriert seinen Sieg über den Tod nicht, indem er seine Stärke zur Schau stellt. Nicht, indem er noch größere Wunder tut. Das ist übrigens unser Job, hat Jesus mal gesagt. Ihr werdet größere Wunder tun als ich. Sondern durch Wunden, durch Nägelmale und Speerwunden. Siehe, das Lamm, das geopfert ist. Wir dürfen große Wunder erwarten und wir werden große Wunder erleben, wenn wir uns im Glauben aufmachen und das Reich Gottes verkündigen, hat Jesus uns gesagt. Und den Menschen im Namen Gottes dienen, das wird begleitet durch Zeichen und Wunder. Aber diese Zeichen und Wunder haben nicht das Potenzial, uns zu überzeugen. Aber das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, das, was hier am Kreuz geschehen ist, das hat die Kraft, durch Gottes Geist uns zu überzeugen. Und das müssen wir uns anschauen. Das will Jesus, dass wir das sehen. Jesus lehrt Thomas und auch heute ein Paradox im Grunde genommen. Wunden wirklich zu sehen, sie zu berühren, statt nur in einem warmen, keimfreien Heim oder Umgebung zu sitzen und über theologische Spitzfindigkeiten zu debattieren, das ist letztendlich das stärkste Mittel gegen den Zweifel an Gott, das es gibt. Wunden anschauen und berühren. Es lässt sich sogar empirisch beweisen. Es gibt eine Menge Menschen, die es erlebt haben. Ein Franz von Assisi, wer dessen Biografie kennt. Sein Glaube ist groß geworden, als er die Menschen gesehen hat mit ihren Wunden. Eine Mutter Teresa, die ist stark geworden, ein kleines Persönchen, als sie die Wunden der sterbenden Menschen gesehen hat. Ein gewisser Herr Onken ist stark geworden, weil er die Not in Hamburg gesehen hat, der Menschen. Ein gewisser Wiechern ist stark geworden im Glauben, weil er die Not der Kinder gesehen hat. Ein gewisser Arzt, der heißt Herr Engelhardt, der müsste vielen von euch bekannt sein, der hat sich in die Mission rufen lassen, weil er die Not der Menschen sah, die Wunden sah. Deren Berufung es war, mit Wunden aus Fleisch und Blut in Berührung zu kommen und ihnen die Wunden Jesus zu erkennen, sie dadurch zu einem starken Glauben gefunden haben. Einer von den Menschen, die ich gut kenne, heißt Andreas, ist Missionsarzt in Tansania gewesen. Ich kenne den Kampf noch, als sie ausgereist sind, mit Zweifeln, mit Angst und Fragen. Und sie haben dort ein Krankenhaus mit aufgebaut, das florierend war, wo Menschen geheilt wurden, wo sie Wunder Gottes erlebt haben, wo die Versorgungswunder und sowas, wo wir denken, so Sachen wie Speisung der 5000 ist irgendeine, ist ein Gleichnis, was man so mal für was anwendet. Die haben das erlebt. Und sie sind mit Angst und Zittern dahin gegangen, aber sie haben sich rufen lassen. Schau dir die Wunden von Menschen an. Das gilt uns Christen. Glaub nicht, dass deine Zweifel davon weggehen, dass du irgendwelche theologischen Wahrheiten für dich erkennst und darauf beharrst. Die gehen weg, wenn du anfängst, das zu leben, was Jesus dir sagt. Wenn du deinen Mitbruder siehst, der verletzt ist. Das müssen vielleicht nicht immer fleischliche Wunden sein, nicht jeder ist Arzt. Aber wo wir merken, das sind Menschen mit Fleisch und Wunden, die hinzugefügt sind. Und immer wenn wir ohne Gott leben, ist unser Leben verwundet. Wenn wir das wahrnehmen, uns diese Sachen sehen und uns von Jesus in Gang setzen lassen, da überwinden wir Zweifel. Zweifel überwinden wir nicht intellektuell, sondern in der Begegnung. In der Begegnung Jesu, in dem seine Wunden uns heil machen. Das heißt, sein Opfer unsere Not heilt. Und wir so geheilt uns den Wunden der anderen zuwenden. Da überwinden wir Zweifel. Das ist die Art von Wunden, die Jesus heilen will, zu denen Christus uns sendet. Und da überwinden wir Zweifel. Zweifel überwindest du nicht im Sessel deiner Bequemlichkeit, im Warten auf ein Wunder, sondern im Leben mit Christus, in der Begegnung und Heilung von Christus und im Folgen dieses Christus, indem du deine Sendung annimmst. Ernst gemeinte Zweifel sollten uns dazu bewegen, nach dem zu suchen, was wahr und echt ist, auf das wir uns nicht nur intellektuell einlassen können, sondern indem wir darüber hinaus auch Taten folgen lassen. Sehen heißt noch nicht glauben. Jesus folgen, wohin er mit mir geht. Selig ist, der glaubt. Und das führt dich letztlich in die Anbetung. Amen. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir so dein Wort haben. Und ich danke dir für diesen Thomas, der uns so viel lehren darf. Herr Jesus, und ich danke dir, dass ich immer wieder auch in meinen Zweifeln erleben darf, dass du sie überwindest. Und ich danke dir, dass ich erleben durfte, dass diese Zweifel sich immer dann überwindeten, wenn ich mich absenden lassen. Mich deine Heilung, deine Vergebung, deine Liebe angenommen habe, empfangen haben konnte. Und du mir Menschen gezeigt hast, die diese Wunden auch haben. Und du mich zu diesen Wunden hingeschickt hast. Irgendwie waren die Zweifel weg danach. Und ich möchte im Namen Jesu dich jetzt aufrufen. Wenn du Zweifel hast, dann bekenn sie ihm. Lass dich heilen. Jesus möchte dich jetzt heilen. Vielleicht kannst du das stellvertretend tun, dass du einfach sagst, ich stehe jetzt dazu auf und öffne mich, dass Jesus meine Zweifel heilen kann. Und ich rufe ganz besonders unsere älteren Geschwister auch auf, die oft mit Zweifel zu kämpfen haben, aber denken, man kann es nicht zulassen. Und ich bete, dass wir uns dazu stellen, dass wir unsere Zweifel jetzt Jesus bringen. Ich lade dich ein, steh zum Zeichen dazu auf. Zeig Jesus ruhig deine Zweifel. Und Jesus ruft jetzt deinen Namen. Er spricht dich an. Er kennt deinen Namen. Und er gibt dir Frieden. Herr Jesus, lass diesen Frieden jetzt auf jeden Menschen kommen, der hier steht. Gib deinen Frieden, Herr. Und Jesus, ruf dich jetzt. Überwinde deine Zweifel dadurch, dass du dich senden lässt. Und im Namen Jesu sende ich dich zu Menschen, die auch Wunden haben. Amen. Amen. Lasst uns ein letztes Lied miteinander singen. Licht bringt.